Die folgenden Inhalte sind nicht als Ersatz für eine professionelle medizinische Beratung, Diagnose oder Behandlung gedacht. Die Inhalte dienen der Vermittlung von Wissen und die Umsetzung der hier gegebenen Empfehlungen sollte immer mit einem qualifizierten Therapeuten abgesprochen werden. Das Befolgen der Empfehlungen erfolgt auf eigene Verantwortung.
Herzlich willkommen zum Kongress für bewusste Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast, auf den ich mich sehr freue. Das ist der Dr. Hans-Joachim Maas. Er hat fast 30 Jahre, war er Chefarzt der Klinik für Psychotherapie und Psychosomatik in Halle. Und er weiß ganz viel über den Beginn des Lebens. Und es geht heute vor allem darum, oder ich möchte gerne darum, diesen großen Bogen spannen, warum die Kindheit so unglaublich wichtig ist. Also der Beginn der Kindheit im Prinzip für unsere ganze Gesellschaft. Und diese Zusammenhänge, da haben Sie viele Bücher geschrieben, mehrere Bücher, die total empfehlenswert sind und äußern sich auch jetzt immer wieder zu gesellschaftlichen Themen und zu unserem, was gerade so wichtig ist. Und deswegen freue ich mich sehr. Hallo.
Hallo, ich grüße Sie. Vielen Dank für die Einladung. Mache ich gern, ja.
Ja, Sie können ja ein bisschen gerne bitte erzählen, wie kamen Sie dazu, das zu machen, sich mit den Themen besonders zu beschäftigen, mit denen Sie sich jetzt so beschäftigen und die so wichtig sind?
Ja, das ist ein spannendes Thema. Es hat etwas mit den politischen Veränderungen in der ehemaligen DDR zu tun, also mit der Wende. Wenn ich das mal kurz so schildern kann, zu DDR-Zeiten hatten wir mit den neurotischen Problemen von Menschen zu tun. Also die Konfliktlage in dem System zwischen Abhängigkeit und Gehorsam, Unterwerfung zurechtzukommen. Auch das Mauersyndrom, die allgemeine Begrenzung, war ein wichtiges Thema. Und nach der Wende sind uns plötzlich zuhauf Menschen aufgefallen mit schweren Persönlichkeitsproblem, also das, was wir in unserer Sprache die Frühstörung, die Frühtraumatisierung nennen, also Störungen, die in der frühen Kindheit entstanden sind. Interessant ist ja, dass offensichtlich zu DDR-Zeiten diese sogenannten Frühstörungen kompensiert waren durch die Fürsorge des Staates, durch die Enge des Systems. Mhm. Also waren strukturschwache Menschen eher geschützt. Ja. Und mit der Verwestlichung, wo jeder Mensch nun zurechtkommen muss, sich durchsetzen, sich behaupten, sich verkaufen muss, sind diese strukturschwachen Menschen in die Krise gekommen. Und das fiel uns auf. Und das war dann der Grund, weshalb ich mich intensiv eben mit der Frühtraumatisierung von Menschen, also in ihrer frühen Kindheit, in den ersten drei Lebensjahren von Geburt an, beschäftigt habe. Und das dann versucht habe zu differenzieren, welche Einflüsse da eine Rolle spielen. Und in dem Zusammenhang, ich bin ja tiefenpsychologisch, psychoanalytisch orientiert und ausgebildet, ist mir die Körperpsychotherapie nochmal wichtig geworden, die ja in der klassischen Psychoanalyse eher verpönt ist. Ja? Mhm. Also der alte Konflikt Freud und Wilhelm Reich. Wilhelm Reich, einer der Begründer eben dieser frühen, also der körperorientierten Therapie. Und da habe ich dann nochmal eine Weiterbildung genommen, um eben die körpertherapeutischen Interventionen auch zu verstehen. Das heißt, Menschen zu erreichen in der Therapie, in einer Zeit noch bevor ihre Sprache entwickelt war, also die früheste Kindheitszeit und eben mit der Erfahrung, der Erkenntnis, der Körper erinnert sich an diese Zeit, dort auch, wo noch keine Sprache dem Kind möglich war, sich zu verständigen. Ja, und das ist dann für mich ein zentrales Thema geworden, diese über die Körperpsychotherapie auch die frühesten Traumatisierung von Menschen therapeutisch erfassen und so gut es geht eben auch behandeln zu können.
Das ist so ein spannendes Thema. Sie haben ein Buch geschrieben, also mehrere, und ein Buch, die narzisstische Gesellschaft. Warum ist unsere Gesellschaft heute so lieblos, so narzisstisch? Wie kamen Sie dahin?
Ja, die narzisstische Störung ist leider eine weit verbreitete Störung, die in der Regel die Folge von Liebesmangel ist. Und da es in der ersten Zeit vorwiegend auch die Mütter sind, die eine enge Bindung herstellen sollten, dazu fähig sein sollten. Und wenn das nicht gelingt und nicht gut der Fall ist, erlebt das Kind einen Liebesmangel, einen Muttermangel, nenne ich das, Zustand. Das heißt, es fühlt sich nicht verstanden, nicht angenommen, nicht bestätigt, letztlich nicht geliebt. Damit kann man nicht gut leben. Und dann versucht jeder Mensch, das irgendwie auszugleichen, zu kompensieren. Mhm. Und in der Regel ist diese Mangel, Muttermangelsituation, also die narzisstische Störung, dann geeignet oder in der Versuchung, sagen wir mal so, durch besondere Anstrengungen, durch Leistungen doch noch Anerkennung zu erreichen. Ich bemühe mich doch, ich bin tüchtig und erwarte dafür Anerkennung. Das gelingt mitunter, aber es ist nicht Liebe. Ja. Und daraus kann eine narzisstische Gesellschaft entstehen, und das ist eine vor allen Dingen eine finanzkapitalistisch orientierte Gesellschaft, die Leistung, Konkurrenz, streng dich an, mach dich stark, übertrumpfe andere Menschen. Also dieses Leistungssystem, das auf profitorientiertes System, verführt dazu, eine spezifische narzisstische Störung zu entwickeln, nämlich also statt Liebe jetzt Leistung, über Leistung Bedeutung, Anerkennung zu bekommen. Damit kann man wirklich bekannt werden, reich werden, erfolgreich werden, Karriere machen, aber in einem narzisstischen System. Das ist eben eine gestörte Entwicklung. Und die Tragik ist, dass diese Menschen äußerlich erfolgreich sind, aber innerlich in der Liebessehnsucht bleiben und eben daran im Laufe der Zeit auch häufig krank werden.
Ja, und das Schlimme ist, dass uns das nicht mehr auffällt oder oft nicht mehr auffällt, weil das sozusagen ja alle so machen. Wir sind ja alle so geprägt. Und das Schlimme ist, dass wir, unsere Generation, wir wurden ganz nach der Uhr gestillt, wenn überhaupt gestillt, nur nach 4 Stunden, und haben unheimlich wenig Mutterbindung, damit das Baby nicht verwöhnt wird. Das war damals die Devise, ne? Und das ist den Müttern eben auch nicht aufgefallen. Die haben das einfach alle mitgemacht. Und das hat die gesamte Gesellschaft geprägt und hat die Erwachsenen hervorgerufen, ne, die wir jetzt sind. Und genau, die rings um uns sind und dadurch uns das eben gar nicht auffällt.
Genau. Ich habe dafür ja den Begriff der Normopathie gefunden. Yeah. Also ein Begriff, der beschreibt, dass das Gestörte, das Pathische, für normal gehalten wird, yeah, nur weil die Mehrheit in der gleichen Weise so versteht oder denkt oder fühlt. Und dann ist so der simple Mechanismus, ja, wenn alle das so sehen, dann wird es wohl richtig sein. Und wenn nun auch noch Obrigkeit, also die Politik oder eben auch Experten, Ähnliches vertreten, nämlich das, was Sie beschrieben haben über die Art der Kinderbetreuung, dann wird das so hingenommen und geglaubt, und daraus entsteht dann eben eine massenpsychologisch wirksame Fehlentwicklung, eben eine Normopathie, eine fehlentwickelte Gesellschaft, in dem Sinne eben jetzt eine kapitalistisch orientierte, profitorientierte, nicht menschen- und naturorientierte Gesellschaft, die für normal gehalten wird, weil alle oder halt die Mehrheit ähnlich denken und alles mitmachen, was dann so gefordert und gewünscht wird. Und dazu passt eben auch ein Grundproblem, ein soziales Grundproblem von uns Menschen. Wir wollen immer dabei sein oder in einer Gemeinschaft sein, dazugehören. Wir wollen nicht ausgegrenzt werden, nicht diffamiert werden. Und dieses soziale Grundbedürfnis ist so mächtig, dass, wie wir in der Geschichte gesehen haben, Menschen in der Lage sind, selbst verbrecherisches Verhalten dann für normal zu halten, meinetwegen im Krieg oder in der Verfolgung von Andersdenkenden, nur weil das dann politisch opportun ist oder eben weil dann alle so denken, na, dann ziehen wir eben in den Krieg oder vernichten ein ganzes Volk oder so. Und das ist eben, sagen wir, eine, für mich eine sehr problematische, ernste Angelegenheit einer eben normopathischen Fehlentwicklung.
Ja, und letztendlich die Umweltzerstörung und alles, was auch jetzt passiert, man muss ja gar nicht so in die Geschichte zurückgehen, ne? Alles, was jetzt passiert, wo wir so getrennt uns und nicht mehr uns als Einheit wahrnehmen und dadurch die Umwelt zerstören, das hängt ja alles damit zusammen.
Richtig, ja. Ja, also ich habe das ja auch mal so versucht zu beschreiben, was ein falsches Leben ist. Also ne, wir sind ja jetzt in unseren Gedanken, gehen wir davon aus, wie eine frühe Kindheit abläuft, im Guten wie im Schlechten. Und in der Entwicklung kommt es dann darauf an, werden die Kinder so in eine Beziehung gebracht, dass sie sich wirklich bestätigt und verstanden fühlen, oder werden sie erzogen nach den Vorstellungen der Eltern, der Lehrer, der Schule, der Politik? Und eine solche Erziehung, die nicht das Kind mit seinen Bedürfnissen in den Mittelpunkt stellt, sondern eben jetzt die Erwartungen der Erwachsenen oder der Gesellschaft, führt eben zu einer Entfremdung des Kindes, eine Selbstentfremdung. Ja. Und damit beginnt das Kind dann ein falsches Leben. Also es lebt nicht mehr nach seinen wirklichen Bedürfnissen und Möglichkeiten, sondern nach dem von ihm verlangten Erwartungen. Ja. Und dieses falsche Leben ist dann eben eine Quelle vielfacher späterer Erkrankungen und Konflikte, die sich Menschen dann auch selber bereiten.
Genau, das geht bis in die Somatik, also bis in den Körper, dass man praktisch alle Krankheiten im Prinzip auch damit erklären kann, dass das letztendlich die Wurzel ist, ja, wenn man sich nicht richtig fühlt und nicht, das ist auch ein Buch von Ihnen, das falsche Leben, wenn man und wenn man das verinnerlicht hat und das als normal begreift. Ja. Wir können ja erstmal am Beginn, der Beginn des Lebens, die Geburt, also der Beginn ist eigentlich schon vorgeburtlich, aber wenn wir mal von der Geburt ausgehen, was für einen Einfluss hat denn die Art, wie wir geboren werden in diesem Zusammenhang?
Naja, Sie sind ja da Expertin darin, aber was ich aus meiner Erfahrung weiß, ist die Frage, wie ein Kind geboren wird oder werden kann. Wir unterscheiden, das kennen Sie ja sicherlich auch, zwischen einer natürlichen Entbindung, einer natürlichen Geburt oder eben dann einer medizinisch vorwiegend geführten Entbindung. Also die Problematik, die wir im Moment oder seit Jahren in der Gesellschaft haben, ist, dass die Geburt oder Entbindung immer mehr wie eine Krankheit behandelt wird, also sozusagen medizinisch orientiert wird mit einem äußeren Einfluss. Also der erreicht von Medikamenten, von Venenunterstützung oder Hemmung bis hin zu dem Wunsch von Eltern oder auch dann dem medizinischen Personal, wann die Geburt sein soll. Mhm. Und da beginnt im Grunde genommen schon eine schwere Fehlentwicklung. Ich bin überzeugt nach den Erkenntnissen meiner Arbeit, dass die Geburt immer ein Zusammenspiel von Mutter und Kind ist. Und das zur rechten Zeit zwischen den beiden. Mhm. Ja? Also das Kind bestimmt mit, so ist meine wann es zur Welt kommen will. Und natürlich auch die Einstellung der Mutter, ja, wann sie bereit ist, das Kind zu empfangen. Da beginnt im Grunde genommen auch jetzt für unsere therapeutische Arbeit oder wenn Eltern in der Vorbereitung sind, das Bemühen, dass Eltern reflektieren, wie ihre Einstellung zur Geburt ist und zu dem kommenden Kind ist. Oder ob sie da eine eigene sichernde Einstellung haben oder ob sie abhängig sind von der Meinung von Experten, ob sie ihre Verantwortung delegieren, meinetwegen an die Medizin.
Das ist entscheidend, genau.
Ja. Und der entscheidende Unterschied nach meiner Erfahrung, was ich auch in den Therapien immer wieder kennenlerne, ist ein Mensch auf natürliche Weise geboren worden, also im Sinne von, dass Mutter und Kind eine gemeinsame Leistung, eine Arbeit vollbringen, nämlich die der Geburt. Mhm. Das ist für das Kind insofern auch wichtig, dass es das Erleben haben kann, ich bin aktiv beteiligt und erfolgreich. Ich komme durch meine eigene Energie oder so zur Welt. Oder aber, und das ist ja die tragische Entwicklung, die wir beobachten, dass immer mehr Kaiserschnitte erfolgen, die medizinisch nicht notwendig sind. Also ein Kaiserschnitt, das werden Sie ja bestätigen, der medizinisch notwendig ist, um dieses Kind zu retten. Oder das ist keine Frage, Gott sei Dank gibt es die Möglichkeit. Aber dass sozusagen der Kaiserschnitt aus Bequemlichkeit oder ja, zu einer bestimmten Zeit oder ich will mich den Belastungen nicht aussetzen, dass das immer mehr Mode wird, ja, dass die Zahl der Schnittentbindungen ständig wachsen, die nicht medizinisch notwendig sind, das halte ich für eine Tragik für den Lebensbeginn. Jetzt wieder aus meiner therapeutischen Sicht gesprochen, ich habe dann immer wieder Menschen kennengelernt, die in einer Lebensphase, wo sie aktiv sein mussten, Entscheidungen treffen, sich irgendwie eben aktiv für sich einzusetzen, plötzlich schlapp gemacht haben, depressiv wurden, passiv wurden. Mhm. Und in der Analyse der frühen Geschichte sind wir dann fast immer auf Kaiserschnittgeburten gekommen, nämlich die primäre Erfahrung dieses Menschen, er wird passiv ins Leben gerufen.
Genau.
Oder gerissen, muss man ja manchmal noch sagen, ne? Mit dieser Geste. Und das muss man eben auch zur Kenntnis nehmen. Das hat Einfluss auf das ganze weitere Leben.
Genau, darauf wollte ich hinaus. Dass das eben nicht für den Moment nur was vielleicht nicht so angenehm ist, sondern dass das so unglaublichen Einfluss hat. Und die Kaiserschnittrate ist, fast jedes dritte Kind wird inzwischen mit Kaiserschnitt geboren. Und das Schlimme ist, dass es vor allem eine Absicherungssache ist. Es ist natürlich gibt es medizinische Notwendigkeit, keine Frage. Aber es ist so oft, dass die Ärzte sich nicht trauen oder dass sie sich irgendwie lieber absichern. Ach, ich gehe lieber auf Nummer sicher, dann kann mir nichts passieren. Und das ist so schlimm. Und das ist so ein gesellschaftliches Phänomen einfach, dass es so auch schon zur Normalität wird. Dass das praktisch, dann wird es eben ein Kaiserschnitt. Das ist einfach dieses Tragische und dass das so viele Auswirkungen hat. Genau
so sehe ich das auch, also ist ganz wichtig, dass man da wirklich informiert und aufklärt, dass das eben keine Sache ist, der Kaiserschnitt, der jetzt nur für die Situation von Bedeutung ist, sondern der ist fürs ganze Leben des Kindes von Bedeutung, aber vielleicht sogar auch der Mutter. Ne, wenn die Entscheidung eben, ich will mich sichern oder keine Schmerzen haben oder keine Belastung haben, das sagt ja auch schon was über die Mutter, welche innere Einstellung sie zu dem Kind hat. Also das Kind soll nicht belastend sein, soll keinen Schmerz machen, also jetzt mal auch seelisch gesprochen. Also das ist ein großes Thema und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir so gut wir können aufklären, dass möglichst natürliche Entbindung stattfinden können.
Ja, natürliche Geburten. Viele Frauen werden jetzt vielleicht sagen, ja, aber ich habe alles versucht und es wurde dann eben ein Kaiserschnitt. Und da ist mir jetzt nochmal wichtig zu sagen, dass diese Einstellung am Anfang, was Sie vorhin gesagt haben, diese Einstellung, gebe ich mich ab, gebe ich meine Verantwortung ab oder ist es meine Selbstverantwortung, wie mein Kind geboren wird, dass das der Schlüssel ist ganz am Anfang und nicht dann in dem Moment, wo schon alles zu spät ist und man dann sagt, ja, jetzt geht es nicht mehr anders, sondern dass man vorher wirklich sich sehr gut reflektiert, wie ist meine Einstellung zur Geburt, wie wurde ich selber geboren und wie viel Verantwortung, Selbstverantwortung kann ich übernehmen, möchte ich übernehmen für mein Leben und für das meines Babys, das ist so wichtig.
Das ist übrigens ein zentrales Anliegen für die Elternworkshops, Elternschulen, also Schule ist mir nicht so ein guter Begriff, aber Elternworkshops, die wir in unserer Stiftung Beziehungskultur anbieten, da geht es eben darum, den Eltern, also Müttern und Vätern, zu helfen, nicht die Frage, wie geht man mit Kindern um, pädagogisch zu beantworten. Da gibt es ja eine Fülle von Ratgebern. Mhm. Das bringt aber in der Regel nicht viel oder sogar im Gegenteil. Das kann auch schaden, wenn man glaubt, aha, das ist das richtige Verhalten, das muss ich jetzt machen. Wenn man es aber nicht wirklich für sich empfindet, so fühlt. Ja? Und deshalb legen wir Wert in diesen Elternworkshops, die Eltern zu ermutigen, zur Selbsterfahrung, zur Selbstreflexion. Wie bin ich als Mensch? Wie bin ich als Mutter? Wie bin ich als Vater? Oder auch, wie kann eine Mutter väterlich sein oder ein Vater mütterlich sein? Also wie sind die Beziehungsfähigkeiten? Mhm. Und da gibt es natürlich bei jedem von uns Grenzen und Schwierigkeiten und Konflikte, was man eben nicht so gut väterliches oder mütterliches hat. Aber ja, das ist natürlich auch schade oder traurig, aber das ist nicht so schlimm, wenn man es weiß, weil man dann in der Lage ist, dem Kind auch zu vermitteln, dass man das jetzt nicht parat hat für das Kind oder dass man eine Grenze hat, statt in der Gefahr zu sein, für die eigenen Grenzen irgendwie das Kind verantwortlich zu machen. Du willst zu viel oder du musst mich doch verstehen oder das mache ich doch nur aus Liebe für dich, ohne dass das Kind Liebe wirklich erlebt. Und dieser Konflikt zwischen dem, was dem Kind gesagt wird und was es empfindet, der macht das Kind eher krank, als wenn man ihm sagt, du, tut mir leid, ich habe das jetzt nicht zur Verfügung, ich kann das jetzt eigentlich aushalten, ich kann dich jetzt nicht verstehen, ich muss mich damit weiter beschäftigen, tut mir leid. Dann kann das auch traurig sein oder sogar sich empören, angemessen, und bleibt aber gesund. Es kommt nicht in einen solchen inneren Konflikt.
Ja, super wichtig, weil das Wichtige ist auch, dass man eben selber dran arbeiten möchte, dass man im Moment sagt, vielleicht, ich kann es vielleicht nicht besser, aber ich arbeite dran und es ist mir bewusst. Und sich das eben bewusst zu machen. Und das ist was, was in unserer Gesellschaft so fehlt. Es wäre so nötig, genau diese Elternschule, die Sie ins Leben gerufen haben, das schon in der Schule oder wie auch immer zu machen. Und zwar nicht um Erziehung anti-autoritär oder autoritär, wie auch immer, sondern dass man sich selbst reflektiert. Und nur dann kann man seinem Kind wirklich das auch weitergeben. Weil solange das nicht gelöst ist, gibt man es unterbewusst weiter. Und das kann man ja dann gar nicht, das kann man nicht kontrollieren.
Es ist nicht das Optimum des Verhaltens oder der Beziehung das Ziel, weil das keiner von uns hat. Es ist die Ehrlichkeit, die Offenheit. Ja, also genau zu wissen, was ich gerne mag und kann und was mir schwerfällt. Und mit dieser auch Begrenztheit eines jeden von uns kommunikativ umgehen zu können. Das ist ja auch ein Thema, ich weiß nicht, ob Sie das damals mal zur Kenntnis genommen haben, was ich mit dem Lilith-Komplex versucht habe zu beschreiben. Ja. Ja, dass also es normal ist, dass eine Mutter nicht ganz ideal, nicht optimal sein kann, dass sie immer in ihrer Mütterlichkeit begrenzt ist, weil sie ein ganz persönliches Leben hat, weil sie ein partnerschaftliches Leben hat, weil sie sexuelle Bedürfnisse hat, weil sie berufliche Bedürfnisse hat oder wieder entwickelt und so weiter. Und die Frage ist, wie man damit umgeht. Ja, wenn man also dem Kind nicht die eigene Begrenzung an Mütterlichkeit vermittelt und wie gesagt, das Kind auch angemessen reagieren kann darauf, auch mit Enttäuschung, dann wird dem Kind eine falsche Mütterlichkeit geboten, die dem Kind mehr schadet, als wenn man die Wahrheit sagt.
Da haben Sie auch, das war, glaube ich, in dem Buch, Lilith-Komplex ist auch ein Buch von Ihnen, wer das jetzt nicht weiß, meine ich. Es gibt ja Beziehungsstörungen. Die Beziehungsstörungen der Eltern haben Sie in kategorisiert oder können Sie da noch was dazu, was für Beziehungsstörungen gibt es?
Ja, nach dem, was ich am Anfang gesagt habe, uns auch klinisch deutlich wurde, dass sehr viele Menschen in bestimmten gesellschaftlichen, sozialen Umständen dann mit ihren Frühstörungen, ihren Frühtraumatisierungen oder den Persönlichkeitsstörungen, die aus der frühen Kindheit stammen, dass da Zusammenhänge gibt, habe ich mich über die Jahre in meinem Team hingesetzt und wir haben versucht, diese verschiedenen oder die wesentlichen mütterlichen und väterlichen Beziehungsqualitäten zu differenzieren und sie mal so zu benennen, dass man gleich verstehen kann, was ungefähr gemeint ist. Und wir haben für mütterliche wie väterliche Beziehungs- Qualitäten jeweils vier der häufigsten Beziehungsangebote oder Störungen differenzieren können. Also bei den Mütterlichkeitsstörungen Mutterbedrohung, Mutterbesetzung, Muttermangel, Muttervergiftung. Das sind die negativen Angebote. Die positiven wäre Mutterannahme, Mutterliebe, Mutterfreilassung und so weiter. Also man kann diese Beziehungsqualitäten im Negativen wie im Positiven beschreiben, mit den Auswirkungen auf das Kind. Also die schwerste Form Mutterbedrohung wäre eine Mütterlichkeit, die dem Kind vermittelt, du, ich will dich gar nicht. Ich will eigentlich, du sollst eigentlich gar nicht leben. Ne? Also die ungewollte Schwangerschaft oder wie auch immer. Oder es gibt Frauen, die ganz gerne schwanger sind, aber dann nicht Mutter sein wollen. Das gibt es ja auch. Also das heißt, das Kind erlebt von Anfang an eine Ablehnung, ohne noch, dass es das in Worte fassen kann. Ich bin nicht berechtigt, ich bin nicht lebensberechtigt. Und das prägt natürlich dann die Persönlichkeit fürs ganze Leben. Klinisch sind es die sogenannten Borderline-Störungen, die mit dieser Frühbedrohung zu tun haben. Also wo man dann sagen kann, Menschen, die ein Leben lang instabil bleiben, keine Bindung entwickeln können, sich immer bedroht fühlen und so weiter. Und das haben wir dann durchdekliniert sozusagen. Was ist Mutterbesetzung? Also die Mütter, die alles von ihrem Kind haben wollen, die das Kind sozusagen für sich aussaugen. Ich sage manchmal auch die Vampirmütter. Ja? Mhm. Oder eben Muttermangel, das ist eben die häufigste Form, dass die Mütter nicht so viel Liebe für das Kind haben, was dann zum Narzissmus, einer narzisstischen Störung führt. Und Muttervergiftung, die Form der Mütterlichkeit, die dem Kind vermittelt, ja, mein Kind, ich kann dich annehmen und gerne haben, aber nur, solange du dich so verhältst, wie mir das gefällt, wie ich das
brauche. Das ist der springende Punkt, genau.
Ja, ja. Also das sei jetzt mal nur so kurz zusammengefasst. Das habe ich dann in meinen Schriften versucht, ausführlicher zu erklären und zu begründen. Und mit der Väterlichkeit ist es dasselbe. Es gibt vier wesentliche Väterlichkeitsstörungen. Vaterterror, Vatererpressung, Vaterflucht und Vatermissbrauch. Und wieder das Gegenteil davon, die Vaterförderung, Vaterliebe und so weiter, immer die positive Variante. Da ist kurz gemeint mit Vaterterror, das sind die Väter, die ihr Kind als Konkurrenten erleben. Also wenn das Kind kommt und das sind Väter, die auf ihre Partnerin selber Mutterbedürfnisse gerichtet haben. Mhm. Und jetzt muss die zur Mutter gewordene Frau sich dem Kind zuwenden. Und da werden die Väter eifersüchtig, ohne dass sie das reflektieren. Die verstehen es meistens nicht. Mhm. Aber versuchen dann oder glauben dann, das Kind ist schuld, dass ihnen sozusagen jetzt etwas entzogen wird. Ja. Oder Vatererpressung, die Väter, die erwarten, dass ihre Kinder sich genauso verhalten, moralisch, politisch, religiös, wirtschaftlich, wie sie selbst. Vaterflucht, eine leider sehr häufige väterliche Störung, nämlich Väter, die wenig Interesse haben an der Familie oder an der Kinderbetreuung. Damit fehlt Kindern auch, sagen wir, väterliche Forderung und Förderung. Also ein erfolgreiches Interesse auch, das Leben aktiv zu gestalten, also Pflichten zu erfüllen und so weiter. Und Vatermissbrauch, auch heute weit verbreitet, die Väter, die ihre Kinder ständig trainieren zu besonderen Leistungen, wo es nie genug ist. Ne, solche Menschen haben das Gefühl, sie sind erfolgreich, aber im nächsten Moment reicht das schon nicht mehr. Also man hat gerade im Sport einen Sieg erreicht, ja, und muss schon wieder fürchten, kann ich diesen Erfolg jetzt noch am nächsten Tag halten oder so. Und diese süchtige Erwartung, immer mehr, immer besser, immer höher, gibt es dann natürlich in allen Lebensbereichen. Das ist im Grunde genommen für die Entwicklung dieses Kindes auch tragisch, weil sie nie das Gefühl haben, jetzt bin ich wirklich ausreichend erfolgreich und anerkannt. Es ist nie genug. Also das jetzt mal nur Beispiele, über die man dann natürlich noch sehr viel mehr sagen kann und das erklären kann. Aber damit ist es uns gelungen, auch Eltern oder werdenden Eltern ein Verständnis anzubieten über die Qualitäten, die ein Kind braucht, an mütterlichem und väterlichem. Wobei, wie gesagt, das ist nicht schlecht geschlechtsgebunden. Ne? Das,
jeder hat ja beide Anteile in sich. Ne?
Genau.
Ja.
Ne? Aber die Tatsache, dass ein Kind Mütterliches und Väterliches braucht, das ist nicht zu reduzieren. Also diese unterschiedlichen Bedürfnisse, die sind sozusagen nicht wegzudiskutieren. Die braucht jedes Kind, egal von wem es das bekommt. Also ne, ob von einer Frau oder einem Vater oder einer Großmutter oder einem größeren Geschwister und so weiter. Ja, also damit haben wir eine Möglichkeit geschaffen, eben, dass Eltern sich orientieren können, auch in ihrer Selbstreflexion, in ihrer Selbsterfahrung, was braucht ein Kind an Beziehungsqualität und wie sehr bin ich in der Lage, dies dem Kind zu geben? Habe ich vorhanden, habe ich das selbst erlebt oder wo bin ich begrenzt und muss dann einerseits, kann man sich auch therapeutisch weiterentwickeln oder aber auch nur in dem Wissen darum, auch die eigene begrenzte Fähigkeit zu wissen und zu kommunizieren, um nicht das Kind zu belasten damit.
Ja, wichtig dabei ist ja, dass erstens das meiste unbewusst abläuft und zweitens, dass alle Eltern ja eigentlich das Beste für ihr Kind wollen. Und ich denke jetzt gerade an dieses väterlicher Missbrauch, klingt immer so schlimm. Und letztendlich meinen die Väter es gut, wenn die sagen, ich möchte, dass du gute Noten hast, ich möchte, dass du eben im Sport gut bist und immer weiter pushen. Das ist denen ja nicht bewusst, dass sie damit dem Kind was Böses tun, sage ich jetzt mal. Das ist ja alles immer in guter Absicht. Und was ich dabei wichtig finde, wir alle haben das ja erlebt in unserer Kindheit. Wie können denn Eltern heute, die das alles schon alles so erlebt haben, es besser machen? Weil man ja eigentlich immer... Also eigentlich ein bisschen kam es ja vorher schon, alles, was unbewusst ist, gibt man weiter. Und der Schlüssel liegt darin, dass man sich bewusst macht, ne? Damit wir eben nicht das weitergeben, worunter wir selber gelitten haben und was uns aber vielleicht nicht so klar ist oder was wir nicht, damit wir das eben nicht weitergeben, das ist wichtig, ja.
Also ich stimme Ihnen erstmal zu. Es ist wirklich eine besondere Tragik der Eltern, die im besten Wissen der Meinung sind,
beste Absicht.
Ich will das Beste für meine Kinder und dann auch bitter überrascht sind, dass beim Kind nicht so ankommt oder wirkt, wie sie es gedacht haben. Das ist also auch für Heranwachsende oft schwieriger in der Erkenntnis, die dann sagen kann, naja, meine Eltern waren immer bemüht, die waren immer für mich da, die haben das Beste gewollt, können dann sehr schwer erkennen, dass das Beste, was die Eltern gewollt haben, nicht das Beste für sie selbst gewesen ist. Also auch in den Therapien dann eine schwierige Situation. Und ja, Sie fragen nach den Eltern. Ja, man kann im Grunde genommen erstmal sich nur informieren über das, was wir eben besprochen haben oder weiter besprechen, wie sind denn gute mütterliche oder väterliche Eigenschaften, also sich mal informieren. Dann wäre eine Selbstreflexion, natürlich ist das immer günstig, das in einer Gruppe zu machen oder unter Begleitung eines Menschen, der sich da ein bisschen auskennt oder sogar Therapie annimmt, wenn man merkt, dass es einem sehr schwer fällt, gute mütterliche oder gute väterliche Eigenschaften zu entwickeln. Ja, also die Selbsterkenntnis ist das Wichtigste. Also nicht die pädagogische Kenntnis, wie man Kinder erzieht, sondern welche Beziehungs- zu welcher Beziehungsqualität bin ich in der Lage und wo ist meine Grenze und kann ich das nochmal verändern durch eigene Entwicklung? Das ist durchaus möglich.
Yeah.
Und die andere Ebene ist immer, ich meine, Sie sind ja jetzt auch engagiert, wenn Sie so einen Kongress machen, ist, ja, dass man sich, sagen wir, sozialpolitisch engagiert. Ja, dass man aus dem Wissen heraus, was Kinder brauchen, sich dafür zum Beispiel einsetzt, dass es keine zu frühe Trennung zwischen Mutter und Kind gibt. Mhm. Ja, also die Kinderkrippe, die in meinen Augen hochproblematisch ist, im Unterschied zu einem Kindergarten, also ne, die ersten drei Lebensjahre, mhm. Sollten wirklich eine Bindungschance für das Kind sein, die in der Krippe in der Regel nicht möglich ist, nicht garantiert werden kann. Aber dann nach dem dritten Lebensjahr, wo das Kind auch in einer Entwicklungsphase ist, wo es soziale Kontakte durchaus braucht, um mhm. sich weiter zu erleben, auszuprobieren, vergleichen zu können und anregen lassen zu können. Das ist dann schon eine andere Situation, also Kindergarten ja, Kinderkrippe nein. Und natürlich muss man dann immer nach der Qualität der Betreuung fragen. Yeah. Ja, wie werden Kinder in der Krippe oder im Kindergarten betreut? Also es geht immer um die Beziehungsqualität, nicht yeah. um die pädagogische Qualität.
Ja, mir ist noch was wichtig, noch mal ein Stück zurück, wenn man das erkannt hat, wenn man eben reflektiert. Bei mir ging das durch die Schwangerschaften los, dass ich sehr viel reflektiert habe und erstmal sehr viel Groll hatte meinen Eltern gegenüber. Und das ist mir jetzt noch mal wichtig zu sagen, wie wichtig ist das, das aufzuarbeiten, um aus diesem Groll rauszukommen und in dieses Verzeihen auch zu kommen und in dieses, sie haben ja ihr Bestes gegeben und trotzdem ist es ja beides. Man kann, es war so und ich möchte aber jetzt daran arbeiten und dieses Arbeiten ist lebenslang, ja, dass man immer weiter daran arbeitet und sich bewusst macht, was hat mich geprägt, was möchte ich weitergeben und der zweite Schritt dann, vielleicht kann ich mich auch engagieren gesellschaftspolitisch und das auch im großen Rahmen vielleicht weitergeben, das ist ja dann vielleicht noch ein Schritt. Und wir können ja vielleicht nochmal dahin gehen, was braucht ein Baby, was sind denn wirklich diese Bedürfnisse, die ein Neugeborenes mitbringt. Und die, das wird so oft gesagt, ja, es braucht eine trockene Windel und es braucht eine, was weiß ich, und das ist so wenig, sondern es sind ja ganz, ganz wichtige Sachen, was das Kind erwartet. Was erwartet ein Baby, wenn es geboren ist?
Ja, ich will erstmal nur bestätigen, was Sie jetzt von sich gesagt haben, dass in der Auseinandersetzung mit dem, was man selbst von den Eltern bekommen oder nicht bekommen hat, es immer wichtig ist, das auch emotional zu verarbeiten. Also Groll, Ärger, Empörung über Eltern, die etwas nicht gut gemacht haben und Schmerz natürlich über den Mangel an yeah. Bestätigung, das halte ich für therapeutisch für ganz wesentlich, weil nur über diese emotionale Verarbeitung dessen, was ja wirklich in uns geschehen ist, also was ich mit dem Begriff des Gefühlsstaus auch versuche zu beschreiben, dass Gefühle aus der frühen Entwicklung, die mit Kränkung, mit Verletzung, mit Mangel zu tun haben, die sind in uns gestaut und machen uns dann eben uns psychisch oder psychosomatisch krank. Yeah. Und das zu befreien oder zum Ausdruck zu bringen, also seine Empörung, seine Enttäuschung, die Trauer über das, was mit den eigenen Eltern nicht gut war, halte ich für ganz, ganz wichtig.
Ja.
Und wie gesagt, auch für solche Elternschulen ganz wichtig. Und häufig ist therapeutische Begleitung da auch empfehlenswert. So viel ja. nochmal, will das nur bestätigen, was Sie von sich auch gesagt haben, wie wichtig das war, diese Gefühle auch mit zu beleben.
Genau, die Gefühle rausholen und aber nicht drin stecken bleiben. Das war
genau,
wichtig.
Genau,
ne?
Genau.
Ja.
Was braucht das Kind? Ja, im Wesentlichen ist es so, jeder Mensch, also jedes Kind braucht von Anfang an das Gefühl, ich bin willkommen. Ich werde wirklich empfangen. Also vom Herzen empfangen. Mhm. Und dann, ich werde verstanden, wie ich bin. Ich werde bestätigt, wie ich bin. Also das kann man natürlich mit dem Begriff, das Kind will geliebt sein, aber was ist damit gemeint? Und das meine ich damit. Willkommen sein, vom Herzen empfangen werden, verstanden werden, bestätigt werden. Das ist deshalb so wichtig, weil also es Eltern braucht, die bereit und in der Lage sind, dem Kind gegenüber eine Einstellung zu entwickeln. Mein Kind, wer bist du? Wie bist du eigentlich? Also mit dieser großartigen Erfahrung, jeder Mensch, jedes Kind ist ein einmaliges Wesen und wird niemals so sein wie ein anderer Mensch. Mhm. Und wenn Eltern in der Lage sind, also nicht mit der Voreingenommenheit einem Kind zu begegnen, so im Sinne, du bist meine Tochter, du bist mein Sohn und ja, ich erwarte, dass du so und so wirst, wie ich das mir wünsche und vorstelle. Das muss gar nicht jetzt so streng autoritär ausgesprochen werden. Ist ja viel schlimmer, weil das aber viele Eltern so insgeheim denken. Also ein Wunsch, ein Erwartungsdenken dem Kind gegenüber haben, das dann doch irgendwie vermittelt wird. Das muss gar nicht in Sprache gefasst werden, aber in der Einstellung zum Kind werden solche Erwartungen vermittelt. Und deshalb ist es wichtig, auch wenn man Eltern helfen will, wie sie da herausfinden, dass sie sich wieder selber reflektieren, dass sie fragen, wie sind sie in der Lage, ein Kind wirklich willkommen zu heißen, wirklich zu verstehen, wirklich zu bestätigen, aha, so bist du. Also die Schwierigkeit entsteht ja dadurch, wenn man sieht, das Kind ist eigentlich ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe, anders als die Geschwisterkinder. Ich bin da ganz erstaunt oder verwundert und dass man das dennoch annehmen kann.
Ja. Ja,
also, du bist so anders, aha, wie kommt das und wie wirst du oder werden wir damit klarkommen und fertig werden? Also diese Bestätigung der Einmaligkeit eines Kindes, eines Menschen ist das Wichtigste, was ich an Bedürfnis von Menschen weiß, was eben gerade in der frühen Entwicklung erfüllt sein sollte.
Ja, und das ist so subtil, weil eben, wie gesagt, alle Eltern wollen ja das Beste für ihr Kind und trotzdem ist so oft dieses Erwartungsdenken und ja, dass das so den Eltern einfach gar nicht bewusst ist und uns allen nicht bewusst ist und war und dass das ist so schwer, diese Kleinigkeiten, es kann ein Blick sein, es kann, wenn man ein Kind immer lobt, wenn es was Bestimmtes macht, Tadel und Lob, und selbst es gibt ja Eltern, die sagen, ich tadel nicht, aber wenn man immer nur lobt in einer bestimmten Situation, ist das auch so, dass das Kind dann sagt, aha, das muss ich machen, nicht das, was, ja, das sind so ganz viele, ganz feine Nuancen manchmal, ne?
Genau so läuft das. Und wissen Sie, das große Problem ist das, dass Eltern dann auch aus gutem Grund eine Einstellung entwickeln, wie ihr Kind sein soll, mit dem Blick auf soziale und gesellschaftliche Verhältnisse. Eltern wissen ja, wie ein Kind möglichst werden soll, damit es in der Gesellschaft besteht. Also gute Zensuren, großartige Leistungen, Anpassung an Normen und Erwartungen und so. Und im Interesse, dass es dem Kind gut gehen möge, es nicht so sehr in soziale Konflikte gerät, werden dann solche Erwartungen dem Kind weitergegeben mit der Hoffnung, damit kann sich das Kind an die bestehenden gesellschaftlichen Verhältnisse am besten anpassen.
Ja, und echt nicht so oft an, ja.
Und das ist die Tragik, ja. Man versteht die Eltern, wird jeder Vater, Mutter, wird das sich auch beantworten können. Und da würde ich mal sagen, dieser Konflikt zwischen einem nicht falschen, also einem echten Leben, einem ehrlichen Leben, einem der Individualität angepassten Leben und dem, was die Gesellschaft erwartet und verlangt, dieser Konflikt kann man nicht aufheben. Der ist, den müssen Eltern auch sehen und für sich entscheiden, wie viel Anpassung sollte dem Kind vermittelt werden und wie viel Widerstand oder Eigenständigkeit sollte es dazu ermutigt werden. Und meiner Erfahrung nach, also entgeht man nicht diesem Konflikt, aber man kann auch mit Kindern zunehmend offen darüber sprechen.
Ja.
Man kann ja zum Beispiel sagen, da an der Stelle musst du dich anpassen, sonst sind die und die Folgen zu erwarten. Aber du musst das ja nicht aus Überzeugung tun.
Mhm.
Ja, man kann es auch als, weiß ich, Pflicht oder geschickter
Diplomatie.
Ja, also ne, das sind alles so Dinge, da kann man keinen einzig gültigen Rat geben, nur darauf hinweisen, dass man diesem Konflikt nicht entkommt. Und dann muss jeder sehen, wie er damit umgehen kann. Und da empfehle ich auch immer wieder, dass Eltern sich treffen und darüber reden können, ohne dass sie andere abwerten oder belehren. Und dass man wirklich auch da wieder versucht ist, die eigene Position nochmal kritisch zu überdenken und zu hinterfragen.
Ja. Und wir können die Gesellschaft hier nur ändern, wenn wir in kleinen Sachen, also wenn wir eben nicht die Kinder zur Anpassung erziehen und nicht dazu erziehen, dass sie überall nur Anerkennung suchen und alles machen, nur um diese Anerkennung zu bekommen. Das ist ja so wichtig, ne?
Richtig, ja.
Ja. Sie haben vorhin gesagt, die Kinderkrippen sind nicht gut. Heute ist das Regel, die Kinder werden nach einem Jahr in die Kinderkrippe gegeben, also es heißt Kita meistens jetzt. Und warum ist das nicht gut für die Kinder?
Naja, es sind im Wesentlichen zwei Gründe. Das, was wir Bindung nennen, also die Festigung eines sicheren Gefühls, ich bin verstanden, ich bin akzeptiert. Und das ist verbunden mit der Entwicklung der Identität, dass also ein Mensch sagen kann, ich weiß, wer ich bin, was ich möchte, wer ich nicht bin, was ich nicht möchte. Also die Frage der Bindung und der Identität und des Selbstwertgefühls. Ich bin okay, so wie ich bin. Ich bin narzisstisch im besten Sinne gesättigt und habe da keinen Mangel, den ich dann überkompensieren musste. Also diese drei wesentlichen Persönlichkeitsmerkmale werden eben in den ersten drei Lebensjahren entwickelt oder gefestigt, stabilisiert oder verstört. Und deshalb ist es so wichtig, dass in den ersten drei Lebensjahren eben die Eltern im Mittelpunkt der Bindung stehen. Und da ist die Mutter noch etwas am Anfang wichtiger als der Vater, weil die Mutter durch die schon bestehenden Bindungserfahrungen mit dem Kind durch Schwangerschaft und Geburt eine größere Bedeutung hat, also sagen wir noch einen Vorlauf an Bedeutung hat. Es gibt Meinungen dazu, dass das etwa schon 50% ausmacht an Bindungsqualität, Schwangerschaft und Geburt.
Mhm.
Und dann kommen natürlich auch in der gleichen Weise die Väter dazu, die dann auch ihre Bindung und so herstellen müssen. Wie gesagt, die das, was der Mensch an Persönlichkeit bis hin zur hirnphysiologischen Entwicklung braucht an Persönlichkeitsstabilität, geschieht in diesen ersten drei Jahren. Mhm. Deshalb ist es so wichtig, dass die Personen, mit denen das Kind so unmittelbaren Kontakt hat, dass es bei diesen Menschen, also bei den Eltern, diese Beziehungsstabilität haben kann. Und jetzt natürlich, es gibt auch wirklich schlechte Eltern, böse Eltern. Also die Frage, welche Qualitäten Eltern brauchen, um gut Eltern zu sein. Da sind wir wieder beim Thema Elternschule.
Mhm.
Ich würde es immer begrüßen, wenn man solche Angebote allen Eltern macht, die Kinder haben wollen, dass sie über diese Veränderung ihres Lebens auch in einem guten, sagen wir, therapeutischen Rahmen oder eben einem selbstreflexiven Rahmen die Möglichkeit haben. Also das ist der eine wesentliche Grund, der entwicklungspsychologisch begründet ist. Und der andere Grund hat mit der Qualität der Kitas zu tun, also der Krippe. Ich spreche jetzt von den ersten drei Lebensjahren.
Yeah.
Also wir gehen heute davon aus, dass das für eine einer Fremdbetreuung höchstens 2 bis 3 Kinder auf eine Betreuungsperson kommt. Mhm. Die Realität ist anders. 8, 9, 10, 12 Kinder. Ja.
Und wichtig ist eben auch eine Bezugsperson, Entschuldigung, ja, genau, dass ich unterbreche. Genau. Und das wechselt ja auch oft, genau, in diesen Kitas. Da haben manche Erzieherinnen mal eine Halbstelle und dann wechselt das. Das ist eben auch entscheidend. Ne?
Genau, also dass die Bindungsqualität in der Kita dadurch, dass zu viele Kinder auf eine Person, Betreuungsperson fallen und diese Betreuungsperson auch nicht permanent zur Verfügung steht. Mhm. Also wie gesagt, durch Krankheit, durch Urlaub, durch Dienste und so weiter. Und damit eben genau das, was das Kind braucht, die gesicherte Bindung im Sinne von, ich werde hier immer wieder gespiegelt, verstanden, dass ich genauer erfahren kann, wer ich bin und wie ich bin, das ist nicht gesichert und nicht garantiert und wird dann auch, wenn man so will, auf eine traurige Weise verstört für das Kind. Also die Folgen sind nach meiner Erfahrung doch auch verheerend, was die Persönlichkeitsentwicklung anbetrifft, wenn diese frühe Bindung und Bestätigung nicht gesichert ist.
Ja, und die Bindungsfähigkeit eben auch, weil eine fremde Person sich ja niemals so sehr auf ein Kind einlässt und es so sehr sehen und wahrnehmen kann wie eben die eigene Mutter und vor allem, wenn man noch 5 andere hat oder im schlechten Fall 10 andere. Ne? Ja, ja, die Kitas heute haben Bildungsaufträge und warum ist es denn so schädlich, einen Bildungsauftrag statt eine Beziehungs- oder Bild- ja, die Bildung so in den Vordergrund statt der Beziehung in den Vordergrund zu rücken?
Ja, Bildung, dagegen kann man ja nichts haben. Im Grunde genommen nur so, wie es jetzt politisch-ideologisch verwendet wird, hat man den Eindruck, es wird die frühkindliche Bildung in den Mittelpunkt gestellt und nicht die Bindung. Also die Bindung, ja, die wird gar nicht groß öffentlich geredet, sondern dann wird die Bildung eingesetzt. Und damit soll Bildung die Bindung ersetzen. Und das halte ich für verhängnisvoll.
Ja.
Also wir wissen wieder aus der Entwicklungspsychologie, gut gebundene Kinder, im Sinne von Kinder, die narzisstisch im besten Sinne gesättigt sind, bestätigt sind, sich okay fühlen, so, ich bin okay und so weiter, die bilden sich von sich aus. Das ist ein Grundbedürfnis, mhm, des Menschen, sich auch jetzt die Welt zu erkunden und zu verstehen und sich zu bilden als ein Bedürfnis. Das muss man an das Kind gar nicht herantragen. Und je freier und gesünder es sich entwickeln darf im Sinne der Bindung und Bestätigung, desto selbstverständlicher wird es auch von sich aus sich bilden wollen. Und das wissen wir auch wieder, das ist qualitativ ein wesentlicher Unterschied, ob ein Kind zur Bildung getragen wird, gejagt, mhm, wird, ja, oder ob es eben aus eigenen Bedürfnissen eben Zeichen gibt, das und das und das möchte ich gerne machen. Und also die beste Bildung dann wäre, parat zu stehen oder Angebote zu machen, dass das Kind seine Interessen auch entdecken und entwickeln kann. Also so sehe ich das. Ja,
ja, weil es eben wichtig ist, erstmal diese Wurzeln zu haben, erstmal diese, ja, Bindung zu haben. Und von da heraus wächst es von alleine, dass die Kinder neugierig sind. Das ist ja in der Natur des Menschen.
Ja.
Und das Wichtige eben, dass die Kinder sich als Subjekt wahrnehmen und nicht zum Objekt gemacht werden. Und das ist so subtil, einfach so verbreitet in unserer Gesellschaft, dieses zum Objekt machen. Und ja, und Beziehungsautobahn ist mir noch, das Stichwort ist mir noch eingefallen, das finde ich so schön, wenn Sie das noch mal kurz erklären mit der Beziehungsautobahn.
Ja, ja, das ist praktisch im Zusammenhang mit den Erkenntnissen der Hirnforscher entstanden, die ja auch bestätigt haben, dass die Qualität der ersten Erfahrungen in den ersten 3 Lebensjahren die Entwicklung der Persönlichkeit, der Struktur der Persönlichkeit, dass auch hirnphysiologisch abgebildet wird.
Mhm.
Und da hat mir mal ein solcher Vergleich gefallen, dass diese frühe Prägung, hirnphysiologisch neuronale Verbindung, Lebensqualität, wirkt ein Leben lang wie eine Autobahn. Das heißt, mit den Erfahrungen fährt man dann wie auf einer Autobahn, kommt man schnell voran. Wenn sich das im Leben, die Bedürfnisse, die dort in der frühen Zeit geprägt sind, wieder gebraucht werden. So, mit dieser Erfahrung waren wir Psychotherapeuten natürlich ziemlich unter Druck. Heißt das, dass dann eigentlich Therapie im späteren Leben sinnlos ist, gar nichts mehr bringt? Das ist ein furchtbarer Gedanke. Mhm. Und der ist nicht falsch, aber auch nicht ganz wahr. Nämlich, also was wir durch Therapie machen können. Und deshalb wissen wir wieder, wie wichtig die Körpertherapie ist und die emotionale Arbeit in der Therapie, weil der emotionale Beteiligung, der Affekt ist notwendig, damit wirklich eine Therapie, die Erfahrungen einer Therapie erfolgreich sein können. Und das hat damit zu tun, weil nur über die deutliche emotionale Beteiligung, also über den Affekt, tatsächlich neuronale Veränderungen geschehen können. Mhm. Also um in dem Vergleich zu bleiben, man kann durch Therapie auch neuronal neue Bahnen, also neue Straßen, neue Wege finden. So, und jetzt ist das Entscheidende, dass das bleiben eben Wege, die dann auch ständig beschritten werden müssen, damit sie nicht wieder zuwuchern.
Ja.
Und weil sonst bei Belastungssituationen sofort die Autobahnen wieder wirken. Also die frühe Erfahrung wirkt dann wieder in der Krise oder bei Belastung oder bei Stress, wenn man nicht diese neuen Beziehungserfahrungen, die sich neuronal auch abgebildet haben, weiter pflegt. Das ist zum Beispiel einer der Gründe, weshalb wir dann in unserer Arbeit gesagt haben, Psychotherapie ist keine abschließbare Sache, die nach ein paar Wochen oder wenn man ambulant ein, zwei Jahre einmal die Woche zum Therapeuten geht, erledigt ist, sondern ist eine lebenslange Geschichte. So haben Patienten aus unserer Klinik damals auch eine Vereinigung, einen Verein gegründet, Psychotherapie als Lebensweg, die begriffen haben, dass das, was sie therapeutisch für sich erfahren, um aus ihrer Frühtraumatisierung etwas herauszufinden, und das muss das weitere Leben lang weiter unterstützt, trainiert werden. Das, was man in der Therapie erlernt, es geht ja im Wesentlichen darum, um Erinnern, Verstehen, emotionale Verarbeitung und neues Verhalten üben. Das muss dann ein Leben lang geübt werden. Sonst ist Therapie wirklich nicht so erfolgreich, wie sie sein könnte.
Yeah.
Und natürlich wäre es besser, es zu schaffen, dass Kinder so wenig wie möglich früh traumatisiert werden. Das heißt auch, dass sie so wenig wie möglich später Therapie brauchen, weil ihre neuronalen Autobahnen eben ein gesundes Leben im Sinne von eben, ich kenne meine Identität, ich bin im Selbstwert gesichert. Das wäre natürlich die bessere Variante, die Ursachen gleich entsprechend anzufassen und nicht später die Therapie.
Ja, genau. Das ist ja so, dass wir das jetzt deshalb nur brauchen, weil wir eben die falschen Autobahnen angelegt haben. Und was mir auch noch wichtig war, wenn ein Baby auf die Welt kommt, dann sind alle Straßen gleich sozusagen. Die ganzen Nervenverbindungen sind gleich und es werden immer Autobahnen angelegt, in dieser oder in jene Richtung.
Ja.
Und wir alle haben eben ein bisschen schiefe Autobahnen angelegt und müssen uns deshalb unser Leben lang darum kümmern, um eben da wieder rauszukommen. Aber es ist möglich, das Gehirn ist noch formbar, aber die frühe Prägung ist so unglaublich, unglaublich wichtig. Und deswegen ist genau das mein Anliegen mit diesem Kongress, mit diesem Interview, dass den Eltern bewusst wird oder sich bewusst machen, dass man von Anfang an, wenn man die richtigen Autobahnen anlegt, dass man so viel den Kindern unglaublich viel mitgibt und unserer Gesellschaft letztendlich auch. Ja?
Ich kann Sie dann nur bestätigen und auch beglückwünschen, dass Sie dieses Engagement aufbringen, um so etwas auch weiterzugeben. Also um das nochmal, auf eine Formel zu bringen, könnte man sagen, es entscheidet die frühe Beziehungserfahrung darüber, ob ein Mensch ein Leben lang sagen kann, ich bin okay, ich bin, bin gut, oder eben ein Leben lang darunter leidet, das Erleben zu haben, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht okay. Ja, das wird in diesen ersten Beziehungsqualitäten festgelegt.
Ja, genau. Das ist es. Weil da haben die ganze Arbeit, die wir jetzt haben, können wir den Kindern ersparen. Ich wollte kurz nochmal auf eine Sache hinausgehen, weil ich denke, viele Eltern werden sagen, ja, ich würde ja gerne 3 Jahre zu Hause bleiben, aber es geht ja nicht. Wir müssen ja beide arbeiten. Und das ist dieser riesige Konflikt. Also für manche ist es schön, wieder zu arbeiten, aber oder wenn es ihnen auch nicht so bewusst ist vielleicht, aber je mehr das ins Bewusstsein rückt, sagen die Eltern, ja, ich würde ja gerne, aber wir müssen arbeiten. Wie kann man damit umgehen?
Ja, das ist wieder so eine konflikthafte Tatsache, der man auch nicht entkommen kann. Ja. Ja. Also natürlich kann man nach individuellen Möglichkeiten suchen. Also wenn man dieses Problem angenommen hat und verstanden hat, ja, dann kann man vielleicht mal, weiß ich, eine gewisse Zeit auch auf Einkommen etwas verzichten. Also ja, also es muss jeder selbst entscheiden können, was dann wichtiger ist, ob man, weiß ich, eine Urlaubsreise oder ein neues Auto oder eben nochmal guten Jahr beim Kind bleiben zu können. Mhm. Oder andere individuelle Lösungen. Vielleicht gibt es eine Tagesmutter, die nur 1-2 Kinder hat, oder jemand in der Familie, die Betreuung übergeben kann, sodass die Bindung besser möglich ist als in einer Krippe mit. Ja. Also solche Möglichkeiten. Und ansonsten bleibt das politische Engagement. Ja, also dass dieser Konflikt, der leider da ist, ja, dass tatsächlich Eltern arbeiten müssen, um ihr Leben zu, also beide arbeiten müssen, um ihr Leben zu bestreiten, das ist ja auch eine Realität, dass man sich da politisch engagiert, zum Beispiel für Elterngeld. Ja, also dass, dass Eltern sein und zu Hause bleiben können, auch entsprechend sozialpolitisch gewürdigt wird und man ein Elterngeld bekommt. Also man muss mal nur den Vergleich anstellen. Also der Staat unterstützt wohl jeden Krippenplatz mit 1.000 oder noch was.
Ziemlich viel auf jeden Fall, ja.
Mit ziemlich viel, also das könnte man der Mutter geben, ja. Also statt praktisch den Krippenplatz zu sponsern, könnte das ins Elterngeld fließen und damit für einige Zeit eben die Eltern auch finanziell in die Lage versetzt werden, gut bei ihren Kindern zu sein. Also das meine ich, da gibt es natürlich die politische Möglichkeit, sich dafür zu engagieren, auch wenn es nicht sofortige Lösung gibt. Aber ja, wie geht man mit einem solchen ansonsten im Moment nicht gelösten Konflikt um? Ja. Also individuelle Möglichkeiten und politisches Engagement zur Verbesserung der Verhältnisse.
Ja, da fällt mir ganz viel ein. Erstens, nur wir können unsere Gesellschaft verändern. Wir müssen es tun. Das Zweite ist, dass das gehört ja auch zu dieser Normopathie in der Gesellschaft, dass wir das als normal hinnehmen. Das ist eben so, dass die Eltern arbeiten müssen und die Kinder betreut werden. Und sich das bewusst zu machen, dass es eben nicht normal ist, sondern dass es nur in unserer jetzigen Zeit, in unserer jetzigen Gesellschaft. Und was mir auch noch eingefallen ist, Tagesmutter ist eine Alternative, ja, wirklich, die nur 2 Kinder haben oder vielleicht 1, wenn man Glück hat. Ja. Und was auch, also man kann, das gehört auch wieder zur Normopathie, diesen Lebensstandard, den wir haben. Und das mal zu hinterfragen, wie wichtig ist dieser Lebensstandard, dass man vielleicht eine kleinere Wohnung hat oder eben sehr einfach bescheidener lebt, nicht ins Restaurant geht, was auch immer, um diese wichtige Zeit seinem Kind zu geben, dass man das nochmal hinterfragt und nicht einfach hinnimmt, was wieder mit der Selbstverantwortung so viel zu tun hat. Ne? Dass man, ja, das ist mein Kind, das ist mir wichtig und da finde ich Wege. So kann man ja auch rangehen.
Und wenn ich das jetzt mal auf die Elternworkshops beziehe, habe ich die Erfahrung gemacht, wenn Eltern ihre innere Einstellung zu ihrem Kind oder Kindern so reflektieren, dass sie das positiv wird, dann ist es ein Bedürfnis. Dann erleben sie mal einige Zeit auf etwas zu verzichten, nicht nur als Mangel, sondern dann ist es ein positives Bedürfnis, für die Kinder da zu sein. Yeah. Aus inneren Bedürfnis.
Yeah. Ja.
Also ja, und ich habe eben eine Information bekommen des Verbandes Familienarbeit. Da finde ich interessant, es gibt eine INSA-Studie über die Betreuung, dass doch über 55% der Befragten eine Wahlfreiheit für Eltern favorisieren, also dass die Eltern entscheiden, ob sie zu Hause die Kinder betreuen oder in die Kinderkrippe abgeben. Und dass eben dafür ein Erziehungsgeld, ein Elterngeld vom Staat gefordert wird. Ja? Also ich betone das nochmal, weil ja in der öffentlichen Darstellung unserer Medien so getan wird, als seien die meisten Frauen und Eltern begeistert, dass sie ihre Kinder früh abgeben können und die Kita als eine soziale Errungenschaft. Das ist nicht wahr. Also ich weiß das aus meiner Arbeit, dass viele Eltern das anders sehen. Aber hier ist interessant, dass das sogar mal eine Studie ergeben hat, dass diese, sag mal, eher sozialpolitische Propaganda für die Kita von den meisten Menschen doch nicht so gewollt und bestätigt wird, wie angegeben.
Ja, das ist interessant, das stimmt. Wollen Sie noch was zu Ihrer Stiftung erzählen und zu den Elternschulen?
Naja, aus der Erfahrung, dass Therapie, eben Psychotherapie, eben nur ein Zweig ist, Menschen zu helfen, haben Kollegen, mit denen ich verbunden bin, diese Stiftung gegründet, die wir Beziehungskultur nennen, also um Angebote zu machen, erst dann zum Beispiel Elternschule, wie was wir jetzt auch besprochen haben, welche Erfahrungen brauchen Eltern für ihre eigene Beziehungsfähigkeit, wie können sie die verbessern. Oder wir haben auch Supervisionen in Kitas angeboten, wo wir wissen, dass also gerade das Pädagogische im Vordergrund steht, aber nicht die Beziehungsfähigkeit. Haben wir Seminare angeboten, wo Krippenbetreuer, Erzieherinnen und Erzieher über ihre Beziehungsprobleme zu den Kindern reden können. Also auch da wieder praktisch die Beziehungsfrage gestellt ist oder die Chance, das zu verstehen. Das gibt es in den Kitas in der Regel nicht. Es gibt vielleicht Teamsupervision oder pädagogische Sachen, aber nicht diese Beziehungsfragen. Ja, also das ist unser Anliegen, dass wir über das Therapeutische, also von den Krankenkassen dann bezahlte Therapie hinaus etwas präventiv und die Beziehungsfragen Angebote machen, dass sich Eltern oder werdende Eltern oder auch betreuende Eltern sich damit auseinandersetzen können und lernen können und etwas verbessern können.
Das ist ja auch nochmal ein Aspekt. Die Menschen, die Kinder betreuen, wenn die nicht reflektiert sind und ihre eigene Beziehung nicht reflektiert haben, dann übertragen die das ja auch auf die Kinder, auf die kleinen, noch so schutzbedürftigen Kinder. Und das ist ja auch nochmal ein Riesenaspekt. Ja.
So ist es.
Ja, ich danke Ihnen.
Ich habe jetzt sehr viel berührt. Ja, danke.
Ja. Haben wir irgendwas vergessen? Es fällt dir noch was ein, was Sie gerne hätten sagen wollen?
Es gibt wahrscheinlich immer Unendliches, aber wir wollen es auch nicht überstrapazieren. Also das Wichtigste ist, also wenn wir solche Gespräche führen, Menschen zu erreichen, zu ermutigen, eben sich der Selbstreflexion zu stellen.
Ja.
Also, ne, das, und wie gesagt, ich sage immer, dass wir begrenzt sind, auch in unseren elterlichen Fähigkeiten, ist normal. Ja, Lilith-Komplex ist normal. Ja.
Ja.
Die Frage ist nur, wie geht man damit um? Also der entscheidende Unterschied ist, wenn ich einem Kind sage, also die berühmten Ich-Botschaften, ich bin jetzt überfordert. Ich bin jetzt in der Lage. Ich kann dich jetzt nicht annehmen. Und das ist zwar, muss nichts Schönes sein, das kann das Kind auch verletzen, aber es ist wesentlich schlimmer, wenn man aus der Ich-Botschaft eine Du-Botschaft macht. Du willst zu viel. Du nimmst keine Rücksicht auf mich. Da wird das, fühlt das Kind sich nicht verstanden und wird bedroht und belastet. Und das ist schlimmer, als wenn es mit Begrenzung, mit der Erfahrung von Begrenzung, auch der Erfahrung von Mutterliebe oder Vaterliebe umgehen muss. Denn das ist auch eine fürs Leben wichtige Erfahrung, dass ich mit Begrenzung umgehe. Also unser Leben ist in jeder Hinsicht begrenzt. Mhm. Und auch das ist wichtig, dass man das lernt und verarbeiten lernt. Also die Begrenzung zu verarbeiten heißt Trauern oder Schmerzen. Oder auch, wenn es autoritär geschieht, zu protestieren.
Ja, und es ist ja auch was Wichtiges, wenn die Kinder erleben, wie die Eltern an sich arbeiten und vielleicht sagen, im Moment kann ich nicht, aber ich bemühe mich oder so. Das ist ja für die Kinder auch total wichtig, dass sie damit das dann selber auch so machen können. Und ich wollte noch sagen, es ist nie zu spät, wenn man jetzt sagt, oh je, was habe ich alles falsch gemacht? Man zum Reflektieren zu beginnen oder es zu verstärken, dazu ist es nie zu spät.
Ne? So ist es. So ist es. Viel Erfolg bei Ihrer Arbeit. Danke.
Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses schöne Gespräch.
Thank you.